Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 27. Juni und es geht natürlich weiter in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr dabei seid. Wir lesen aus der Übersetzung Neues Leben und ich gebe euch die einzelnen Stellen direkt vorher an. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Zweite Könige, Kapitel 10, Vers 32 bis Kapitel 12, Vers 22. Jehus Tod. Etwa um diese Zeit begann der Herr, Israels Gebiet zu verkleinern. König Hazael eroberte Teile des Landes östlich des Jordan, einschließlich ganz Gilead, Gad, Ruben und Manasse. Auch das Gebiet von der Stadt Aroer am Arnon und im Norden bis Gilead und Bashan brachte er in seine Gewalt. Die übrigen Ereignisse während Jehus Herrschaft und seine Taten und Errungenschaften sind im Buch der Geschichte der Könige von Israel beschrieben. Als Jehu starb, wurde er bei seinen Vorfahren in Samaria begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Joahas König. Jehu hatte Israel insgesamt 28 Jahre von Samaria aus regiert. Athalia herrscht in Juda. Als Athalia, die Mutter von König Ahasja, erfuhr, dass ihr Sohn tot war, brachte sie alle übrig gebliebenen Mitglieder der Königsfamilie um. Doch Ahasjas Schwester Josheba, der Tochter König Jorams, gelang es, Joasch, den Sohn Ahasjas, heimlich aus der Schar der Königskinder, die getötet wurden, zu retten. Sie brachte Joasch und seine Amme in die Bettenkammer. So verbarg sie ihn vor Athalia, sodass er nicht getötet wurde. 6 Jahre lang musste sich Joasch im Haus des Herrn verstecken, solange herrschte Athalia über das Land. Der Aufstand gegen Athalia. Im 7. Jahr ließ der Priester Jojada die Anführer der Söldner und der Leibwachen zum Haus des Herrn rufen. Er schloss einen Bund mit ihnen und ließ sie im Haus des Herrn einen Treueeid schwören. Dann zeigte er ihnen den Sohn des Königs. Danach befahl er ihnen: Ihr sollt Folgendes tun. Ein Drittel derjenigen von euch, die am Sabbat Dienst haben, soll den Königspalast bewachen. Das zweite Drittel soll am Tor Sur Wache halten und das letzte Drittel am Tor hinter dem Haus der Leibwache Aufstellung nehmen. So sollt ihr rings um das Haus Wache halten. Die beiden anderen Einheiten, die am Sabbat keinen Dienst haben, sollen im Haus des Herrn an der Seite des Königs wachen. Bildet eine Wache rings um den König und nehmt eure Waffen zur Hand. Wer sich ohne Aufforderung nähert, muss sterben. Haltet euch die ganze Zeit dicht beim König. Die Anführer machten es genau so, wie der Priester Jojada ihnen befohlen hatte. Sie brachten die Männer, die sich am Sabbat zum Dienst meldeten, und auch die, deren Dienst am Sabbat zu Ende ging, zum Priester Jojada. Und dieser rüstete sie mit den Speeren und Schilden aus, die König David gehört hatten und die im Haus des Herrn aufbewahrt wurden. Die Wachen stellten sich mit ihren Waffen in der Hand um den König herum auf. Sie bildeten eine Linie von der Südseite des Tempels um das Gebäude herum bis zur Nordseite und rund um den Altar. Dann führte Jojada den Sohn des Königs heraus und setzte ihm die Krone auf. Er gab ihm die Ordnung in die Hand und sie riefen ihn zum König aus. Sie salbten ihn und alle klatschten in die Hände und riefen: Lang lebe der König! Athalias Tod. Als Athalia den Lärm der Wachen und des Volkes hörte, eilte sie in das Haus des Herrn. Sie sah den König bei der Säule stehen, wie es der Brauch war. Er war umringt von Truppenführern und Trompetern und die Menschen aus dem ganzen Land freuten sich und bliesen die Trompeten. Als Athalia das sah, zerriss sie ihre Kleider und schrie: Verrat! Verrat! Da befahl der Priester Jojada den Befehlshabern der Truppen: Schafft sie durch die Reihen hinaus und tötet jeden, der sie zu befreien versucht. Denn er hatte gesagt: Tötet sie nicht im Haus des Herrn. Sie packten sie und schleppten sie hinaus an den Weg, den sonst die Pferde in das Haus des Königs gingen. Dort wurde sie getötet. Jojadas religiöse Reformen. Danach schloss Jojada einen Bund zwischen dem Herrn und dem König und dem Volk, in dem besiegelt wurde, dass sie das Volk des Herrn sein sollten. Gleichzeitig schloss er einen Bund zwischen dem König und dem Volk. Das ganze Volk strömte hinüber zum Baalstempel und riss ihn ein. Es zerstörte die Altäre, zerschmetterte die Götzen und tötete den Baalspriester Mattan vor den Altären. Der Priester Jojada stellte Wachen im Haus des Herrn auf. Dann nahm er die Truppenführer, die Söldner, die Leibwachen und das ganze Volk mit sich und führte den König vom Haus des Herrn durch das Tor der Wache in den Palast. Und der König nahm seinen Platz auf dem Königsthron ein. Alle jubelten und in der Stadt herrschte Frieden, weil Athalia im Haus des Königs mit dem Schwert getötet worden war. Joasch lässt den Tempel instand setzen. Joasch war 7 Jahre alt, als er König wurde. Die Herrschaft Joaschs über Juda begann im 7. Jahr der Regierungszeit König Jehus in Israel. Er regierte 40 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Zibia, sie stammte aus Beersheba. Sein ganzes Leben lang tat Joasch, was dem Herrn gefiel, denn der Priester Jojada war sein Ratgeber. Doch auch er ließ die Höhenheiligtümer nicht entfernen, an denen das Volk nach wie vor Opfer brachte und Weihrauch verbrannte. Eines Tages sagte König Joasch zu den Priestern: Sammelt alles Geld, das als heiliges Opfer zum Haus des Herrn gebracht wurde, sowohl die üblichen Abgaben, die für die Begleichung eines persönlichen Gelübdes festgesetzten Summen, als auch die freiwilligen Gaben. Jeder Priester soll das Geld von seinen Bekannten nehmen und sie sollen damit die Reparaturen bezahlen, die am Tempel notwendig sind. Doch im 23. Jahr von Joaschs Herrschaft hatten die Priester den Tempel noch immer nicht ausbessern lassen. Da ließ König Joasch, Jojada und die übrigen Priester rufen und fragte sie: Warum habt ihr den Tempel noch nicht wieder instand gesetzt? Ihr sollt die Spenden von euren Bekannten nicht mehr für euch selbst verwenden. Von jetzt an soll alles für die nötigen Arbeiten am Tempel genutzt werden. Die Priester willigten ein, kein Geld mehr vom Volk anzunehmen und waren auch einverstanden, dass sie die Reparaturen am Tempel nicht selbst vornehmen sollten. Daraufhin bohrte der Priester Jojada ein Loch in den Deckel eines großen Kastens und stellte ihn rechts vom Altar im Eingang zum Haus des Herrn auf. Die Priester, die den Eingang bewachten, legten alles Geld, das die Leute brachten, dort hinein. Wenn der Kasten voll war, zählten der Hofschreiber und der Hohepriester das Geld, das zum Haus des Herrn gebracht worden war, und steckten es in Beutel. Dann übergaben sie es den Aufsehern, die für die Ausbesserungsarbeiten am Haus des Herrn verantwortlich waren, und diese bezahlten damit die Leute, die am Haus des Herrn arbeiteten, die Zimmerleute, die Maurer, die Steinmetze und die, welche die benötigten Steine herbeischafften. Außerdem kauften sie von dem Geld Holz und Steine und beglichen noch andere Kosten, die durch die Arbeiten am Haus entstanden. Aus dem Geld, das zum Haus des Herrn gebracht wurde, wurden also keine silbernen Becher, Lichtputzscheren, Becken, Trompeten oder andere goldene oder silberne Gegenstände für das Haus des Herrn gefertigt, sondern es wurde den Aufsehern übergeben, welche die Reparaturen am Haus des Herrn leiteten. Sie brauchten keine Abrechnungen vorzulegen, es waren ehrliche Arbeiter. Das Geld, das für die Schuldopfer und Sündopfer gespendet wurde, wurde dagegen nicht im Haus des Herrn gesammelt, es gehörte den Priestern. Das Ende von Joaschs Herrschaft. Etwa um diese Zeit griff König Hazael von Aram Gad an und eroberte es. Danach wandte er sich gegen Jerusalem. Da ließ König Joasch von Juda alle heiligen Geräte, die seine Vorgänger Josaphat, Joram und Ahasja, die Könige von Juda, geweiht hatten, und auch die Schätze, die er selbst geweiht hatte, zusammentragen und schickte sie Hazael zusammen mit allem Gold aus den Schatzkammern im Haus des Herrn und im Königspalast. Daraufhin zog Hazael von Jerusalem ab. Die übrigen Ereignisse während Joaschs Herrschaft und seine Taten sind im Buch der Geschichte der Könige von Juda beschrieben. Seine Diener verschworen sich schließlich gegen ihn und ermordeten ihn im Haus des Milo auf der Straße nach Silla. Die Mörder waren Josachar, der Sohn Schimats, und Josabat, der Sohn Schomers, seine Diener. Joasch wurde bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Amasja König. Apostelgeschichte 22, Vers 17 bis Kapitel 23, Vers 11. Es geht weiter in Paulus Rede. Eines Tages, nachdem ich nach Jerusalem zurückgekehrt war, betete ich gerade im Tempel, als ich in Verzückung fiel. In einer Vision sah ich Jesus, der zu mir sagte: Schnell, verlasse Jerusalem, denn die Menschen hier werden dir nicht glauben, was du von mir sagst. Aber Herr, wandte ich ein, sie wissen ganz bestimmt, dass ich alle, die an dich glaubten, in den Synagogen verhaften und auspeitschen ließ. Und als dein Zeuge Stephanus getötet wurde, stand ich daneben und gab meine Zustimmung. Ich verwahrte die Mäntel, die sie ablegten, als sie ihn steinigten. Doch der Herr sagte zu mir, verlasse Jerusalem, denn ich werde dich weit fort zu den anderen Völkern senden. Bis dahin hatte die Menge zugehört, doch jetzt riefen sie wie aus einem Mund, fort mit einem solchen Mann, bringt ihn um, er verdient es nicht weiter zu leben. Sie schrien, zogen ihre Mäntel aus und warfen Staub in die Luft. Paulus offenbart sein römisches Bürgerrecht. Der Befehlshaber führte Paulus hinein und befahl, ihn auszupeitschen, um ihn zu einem Geständnis seines Verbrechens zu zwingen. Er wollte herausfinden, was die Menge so in Wut versetzt hatte. Als sie Paulus festbanden, um ihn auszupeitschen, sagte dieser zu dem Offizier, der neben ihm stand, »Ist es etwa rechtens, einen römischen Bürger auszupeitschen und das ohne Gerichtsverhandlung?« Da ging der Offizier zum Befehlshaber und fragte, »Was tust du da? Dieser Mann ist ein römischer Bürger.« Daraufhin ging der Kommandant hinüber und fragte Paulus, »Sag mir, bist du ein römischer Bürger?« Der erwiderte, »Ja, das bin ich.« »Ich habe viel Geld dafür bezahlt, das Bürgerrecht zu erwerben«, sagte der Kommandant. Und Paulus sprach, »Ich aber bin Bürger Roms durch Geburt.« Die Soldaten, die Paulus verhören wollten, zogen sich schnell zurück, als sie hörten, dass er das römische Bürgerrecht besaß, und der Befehlshaber bekam es mit der Angst zu tun, weil er ihn hatte fesseln lassen. Paulus vor dem Hohen Rat. Am nächsten Tag ließ der Kommandant Paulus die Ketten abnehmen und ordnete eine Versammlung der obersten Priester und des jüdischen Hohen Rats an. Er ließ ihnen Paulus vorführen, um herauszufinden, wie der ganze Aufruhr entstanden war. Paulus sah den Hohen Rat mit festem Blick an und begann zu sprechen. »Brüder, ich habe immer mit gutem Gewissen vor Gott gelebt.« Sofort befahl der Hohepriester Hananias denen, die neben Paulus standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Doch Paulus erwiderte, »Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Was für ein Richter bist du denn, wenn du selbst das Gesetz brichst, indem du mich schlagen lässt?« Die, die neben Paulus standen, sagten zu ihm, »Ist das die Art, wie man mit einem hohen Priester spricht?« »Es tut mir leid, Brüder. Ich wusste nicht, dass er der hohe Priester ist«, entgegnete Paulus. »Denn in der Schrift heißt es, eine führende Persönlichkeit deines Volkes sollst du nicht beschimpfen.« Paulus wusste, dass einige Mitglieder des Hohen Rates Sadduzäer und andere Pharisäer waren. Deshalb rief er, »Brüder, ich bin ein Pharisäer, wie schon alle meine Vorfahren es waren. Und ich stehe unter Anklage, weil ich auf die Auferstehung der Toten hoffe.« Daraufhin entstand im Rat Streit zwischen Pharisäern und Sadduzäern, denn die Sadduzäer behaupten, dass es weder eine Auferstehung noch Engel oder Geister gibt, während die Pharisäer an all das glauben. Und so kam es zu einem lauten Wortgefecht. Einige Schriftgelehrte, die Pharisäer waren, sprangen auf und verkündeten, dass Paulus recht habe. »Wir können nichts Unrechtes an ihm finden«, riefen sie. »Vielleicht hat ja ein Geist oder ein Engel zu ihm gesprochen.« Das Geschrei wurde immer lauter, und die Männer packten Paulus von beiden Seiten und zerrten ihn hin und her. Als der römische Befehlshaber schließlich befürchtete, sie könnten Paulus in Stücke reißen, befahl er seinen Soldaten, ihn herauszuholen und in die Festung zurückzubringen. In dieser Nacht erschien der Herr Paulus und sagte zu ihm, »Sei zuversichtlich, Paulus. Genau so, wie du den Menschen hier in Jerusalem von mir erzählt hast, musst du meine Botschaft auch in Rom predigen.« Psalm 145, ein Loblied Davids. Ich will dich loben, mein Gott und König, und deinen Namen preisen für immer und ewig. Ich will dir täglich aufs Neue danken, will dich loben zu aller Zeit. Groß ist der Herr und sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Jede Generation soll ihren Kindern von deinen Werken erzählen, von den mächtigen Taten werden sie verkünden und von den wunderbaren Zeichen, die du vollbracht hast. Deine gewaltigen Taten werden in aller Munde sein, und ich will deine Größe verkünden. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Der Herr ist gnädig und barmherzig. geduldig und voller Gnade. Der Herr ist gut zu allen Menschen und barmherzig zu seiner ganzen Schöpfung. Alle deine Geschöpfe werden dir danken, Herr, und alle, die dir treu sind, werden dich loben. Sie werden von der Herrlichkeit deines Königreiches sprechen. Sie werden von deiner Macht erzählen. Sie werden deine mächtigen Taten und die Größe und Herrlichkeit deines Reiches verkünden. Denn dein Reich bleibt ewig und deine Herrschaft besteht von Generation zu Generation. Der Herr ist treu in allem, was er sagt. Er ist gnädig in allem, was er tut. Der Herr hält die fest, die hinfallen und hilft denen auf, die zusammengebrochen sind. Aller Augen sehen auf dich und warten auf Hilfe. Du gibst ihnen Nahrung, wenn es nötig ist. Wenn du deine Hand öffnest, stillst du den Hunger und Durst aller Geschöpfe. Der Herr ist gerecht in allem, was er tut, ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erfüllt die Wünsche derer, die ihn achten, er hört ihre Hilfeschreie und rettet sie. Der Herr beschützt alle, die ihn lieben, die Gottlosen aber vernichtet er. Ich will den Herrn loben und alle Menschen werden seinen heiligen Namen preisen, jetzt und für alle Zeit. Sprüche Kapitel 18, Vers 1. Wer sich absondert, geht nur seinen eigenen Wünschen nach. Er verweigert alles, was heilsam ist. Soweit der Bibeltext für heute. Ich gebe euch heute den Wochenspruch für die kommende Woche mit, der steht in Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Sonntag und wenn ihr wollt, hört morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter und wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.